Fest mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest der Löwen Stammtisch lädt zur Episode Nummer 151. Die Drittligasaison ist wieder am Laufen mit einem Fehlstart für 60 München, über den wir heute noch ein bisschen reden wollen. Und natürlich auch alles, was so das Löwenherz touchiert an diesem. Bei uns ist es Montagabend, der 5. August, 20:46 Uhr. Und ich grüße in den schönen Bayerischen Wald den Alex.
Servus.
Ihr seht es und hört es wahrscheinlich. Anja ist weiterhin noch bei den Olympischen Spielen in Paris. Die wird sich nachher einmal ganz kurz hier einklinken. Ansonsten werden wir heute nochmal im Duo hier so ein bisschen über den Löwenkosmos philosophieren. 64 gegen Saarbrücken. Das erste Spiel ist gespielt. Ein paar Tage sind vergangen. Eine 0:1 Niederlage. Das hat jeder wahrscheinlich mitbekommen. Alex, wir werden auch ein bisschen drüber philosophieren. Das Gute ist, wir waren beide im Stadion, beide aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich auf der Pressetribüne, du in der Westkurve. Wir haben das gleiche Spiel gesehen, aber wie so oft, man hat einen anderen Blick, je nachdem, wo du im Stadion bist und mit welcher Perspektive du drauf guckst. Bei mir aus ein bisschen mehr aus der Arbeitsperspektive, bei dir mehr aus der emotionalen Perspektive. Du warst früher als ich in Giesing. Ja. Dementsprechend, glaube ich, macht das heute Sinn und ich bin sehr, sehr gespannt auf unsere Ansichten und Erlebnisse rund um den Saisonauftakt. Wollen wir erstmal so ein bisschen vielleicht drauf eingehen, wie wir das Spiel erstmal so grundsätzlich erlebt haben vom Setting, von den ersten Gefühlen. Und nachdem du, glaube ich, früher in Giesing warst als ich, deutlich früher, steig doch mal ein, weil bei dir ist es ja auch schon eine längere Anfahrt auf nach Giesing.
Und die Anfahrt war sogar noch länger als geplant, weil ja, weil Freitagnachmittag, wer kennt's nicht, dann auch noch Ferien, irgendwie blöde Konstellation.
Und Adele.
Ach, die auch noch. Stimmt. Ja. Und dann auch noch ein Großevent mit 60 München. Ja. Es war mehr los auf der Straße als vielleicht an anderen Tagen. Aber wir sind angekommen, wir sind 16:15 oder so, haben die Gunst der Stunde genutzt, um auch tatsächlich Richtung Stadion zu fahren, nicht mit der U-Bahn reinzufahren, sondern direkt irgendwo im Viertel zu parken. Das hat ganz gut geklappt. Ja, und dann haben wir ein bisschen Atmosphäre aufgesaugt, Giesinger Bräu, dann im Wirtshaus Hohenwart gespeist und getrunken und dann relativ zeitig zum Stadion. Stimmung war sehr positiv, das Wetter war sehr gut, obwohl es eigentlich die Vorhersage ein bisschen schlechter war. Ich glaube, jeder hat eine positive Grundstimmung mit ins Stadion genommen. Leider hat er sie nicht wieder rausgenommen. Und da glaube ich, über was das bewirkt hat oder wie es dazu gekommen ist, darüber werden wir sprechen in dieser Folge. Gehe ich mal davon aus.
Absolut. Bei mir war es, ich war gegen 20 Minuten vor Anstoß war ich da, direkt aus der Redaktion, dann in den Bus gestiegen und unsere Redaktion ist ja im Münchner Westend, das heißt, du fährst den Bus quer nochmal durch München, ist aber dann schon auch schön, wenn dann irgendwie so immer mehr Blaue einsteigen in den Bus und dann kamen auch noch ein paar Saarbrücker, die anscheinend irgendwo da in der Nähe von der Großmarkthalle ihr Hotel hatten und dann ging es philosophieren schon los und irgendwie. Das ist ja dann auch von der Busstrecke sehr, sehr schön. Du fährst dann über die Isarbrücke und dann zum Kannetplatz und dann den Kannetberg hoch. Und dann siehst du da einfach, wie da dieser Pilgerstrom hochgeht. Und ganz ehrlich, in dem Moment dachte ich mir, es ist so gut, dass es wieder losgeht. Das hat schon gefehlt. Klar, bei mir ging es dann nicht in die Kurve, bei mir ging es dann auf die Pressetribüne. Und da hast du dann nochmal einen anderen Blick drauf. Deswegen atmosphärisch aufsaugen ging bei mir dann erst so ein bisschen nach dem Spiel. Da habe ich nämlich noch ein Spätzle getroffen, mit dem ich dann ein Analysebier im Giesinger Bräu noch getrunken habe. Ich bin mit einem Gefühl hingefahren der Neugier. Ich habe vor dem Spiel tatsächlich alles für möglich gehalten, von der Explosion bis zur Implosion. Es war beides ja nicht. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Man hätte sich fast gewünscht, dass irgendwo was zündet. Wobei man jetzt sagen muss, die ersten 15 Minuten waren ja ordentlich. Und da finde ich, hat man schon auch so ein bisschen den Hauch von dem gesehen, was funktionieren kann. Nur leider dauert halt ein Spiel 90 plus X. Und dann war es halt zu wenig. Und deswegen würde ich drüber schreiben, unentschieden wäre zwar vertretbar gewesen, aber der Sieg für das ersten FC Saarbrücken geht über 90 Minuten in Ordnung.
Ich hätte drüber geschrieben, wenn es 0-0 ausgegangen wäre, Fehlervermeidung für Fortgeschrittene. Jetzt würde ich sagen, Fehlervermeidung für Anfänger. Weil das Löwenspiel war bis auf eine mutige Anfangsphase, wie du richtig gesagt hast, also wirklich sehr auf Fehlervermeidung ausgelegt aus meiner Sicht. Da war wenig greifbar, nicht Fisch, nicht Fleisch, kein Konzept im Spiel nach vorne, die Stürmer komplett in der Luft gegangen, vor allem Patrick Hopsch, der einem fast schon leid tun konnte in manchen Situationen, der wirklich überhaupt keinen Ball bekommen hat. Und dann zum Schluss, kannst du sagen, ich nehme das 0-0 mit. Saarbrücken war jetzt auch nicht wirklich überragend und selten zwingend. Aber ja, das ist ja in der Vergangenheit schon oft so gewesen, dass 60 genau diese Spiele dann auch verliert, die du auch, wenn du 0-0 spielst, sag mal, wenn du 0-0 spielst, 0-0 ist echt ein, egal. Dann kannst du sagen, okay, Saarbrücken wird vorne mitspielen wahrscheinlich in dieser Saison und dann ist das Saisonstart, den man abhaken kann, der aber nicht allzu schlecht ist. Und so gehst jetzt, führst eigentlich das negative Gefühl fort aus den letzten Testspielen. Kein Tor geschossen, keine wirklich, ein, zwei Chancen schon in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit der gefährlichste Abschluss war der Torschuss von, ich weiß nicht, wer ihn abgeschlossen hat, aber in die Saarbrücker Gästekurve. Relativ kurz vor Schluss. Ich glaube, es war Marlon Frey oder
Fabian
so.
Schubert gewesen sein.
Oder Fabian Schubert, ja. Also, das war wirklich gar nichts und kein Plan B erkennbar. Es war wirklich einigermaßen ernüchternd, das Ganze.
Wenn wir es mal aufdröseln, was mir grundsätzlich nicht schlecht gefallen hat, und das ist aber etwas, was sich aus der letzten Saison durchzieht, ist die grundsätzliche Defensive. Die ist ja auch nochmal ein bisschen umgebaut worden. Mir gefällt zum Beispiel der Kollege Schiffal wirklich gut als Dirigent da hinten. Ich finde ihn auch auffälliger als Jesper Verlaat. Mhm. Für mich hat Schiffal hinten sowas vom, jetzt nur nach den ersten Eindrücken, etwas von einem Kapitän ohne Binde. Natürliche Autorität, eine natürliche Selbstverständlichkeit. Ich fand auch die Aufstellung in der Defensive stimmig insgesamt. Du bist nicht immer fehlerfrei, irgendwas kann immer mal passieren, aber ich finde das grundsätzlich so, wie es ist, vertretbar. Und in dem einen Atemzug möchte ich auch die Torhüterfrage reinbringen. Ich fand René Vollert insgesamt solide. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, er ist halt nochmal von der Statur anders als Marco Hiller. Wenn René Vollert rausgeht, denke ich mir, okay, da wächst halt dann gleich kein Gras mehr, den hat der schon. Und wenn er rausgeht, er geht deutlich mehr ins Risiko, aber vehement. Und ich finde, in dem Auftreten von René Vollert hat man schon gesehen, warum sich Agirus Yannickis für ihn entschieden hat. Das ist jetzt nichts gegen Marco Hiller. Ich mit Marco Hiller am Tor wäre ich genauso zufrieden. Aber ich finde, du hast in vielerlei Hinsicht bei den Nuancen auch in diesem Spiel gesehen, warum diese Nuancen in diese Richtung gegangen sind. René Vollert hat auch das Spiel öfter schnell gemacht, gezielte Bälle hinten hat auch noch mal rausgespielt. Also die Aufstellung im Defensivverbund kann ich absolut nachvollziehen. Ein Gegentor kann immer passieren, auch durch individuelle Fehler. Ja, blöd ist halt nur, dann kommen wir gleich wahrscheinlich noch drauf, wenn die Offensive nicht hinhaut.
Ich fand den größten Lichtblick eigentlich Lukas Reich, der sich auch offensiv immer mal wieder eingeschaltet hat, der eigentlich schon für relativ viel Betrieb gesorgt hat auf seiner rechten Seite. Der das wirklich, also ich fand den mit den besten Löwen auf dem Platz, aus meiner Sicht.
Zu also René, absolut.
Zu René Vollert, ein Leader-Typ, ein Wahnsinniger, einer, der ohne Rücksicht auf Verluste rausgeht, reinspringt, egal wer da ihm entgegenkommt, absolut lobenswert. Aber ich fand ihn in diesem Spiel, er war gut, aber er war nicht der Ruhepol, den die Mannschaft gebraucht hätte in manchen Situationen. Er hat sehr viel Unruhe ausgestrahlt, was nicht immer schlecht sein muss bei einem Torhüter, aber es nicht geschafft, finde ich, die Ruhe auszustrahlen, die eine, ja, vielleicht ein bisschen verunsicherte Mannschaft oder eine Mannschaft, die sich noch nicht so gefunden hat, ja, zu stabilisieren und ihr so den Anker zu geben, den sie braucht. Das hat mir echt gefehlt. Die Körpersprache war sehr hektisch. Teilweise, naja gut, dieser Ausflug da am Anfang, wo er den Ball außerhalb des 16ers fängt, kann passieren, ist Marco Hiller auch schon mal passiert, glaube ich. Trotzdem, der Vergleich ist schwierig. Hiller ist auch nicht unbedingt der große Ruhepol zwischen den Pfosten gewesen in vielen Spielen. Aber ich hätte mir von Vollard, gerade als Leader, als etwas älterer Torhüter, gewünscht, dass er das Spiel etwas liest und seine Mannschaft vor sich etwas liest und manchmal mehr Gesten der Ruhe einstreut.
Da muss man sagen, das eine, glaube ich, ist dem geschuldet, dass Rene Vollert ja deutlich kürzer da ist, wenn er nur einen Teil der Vorbereitung mitgemacht hat, weil er später zugestoßen ist. Also das muss sich quasi mit den Vorderleuten ja auch noch so ein bisschen abstimmen und das Kennenlernen ist dabei weitem noch nicht abgeschlossen. Und zum anderen, für meinen Geschmack ist halt Rene Vollert, der ist derjenige, das ist jetzt nicht der Beruhiger, das ist ein Antreiber. Das ist, glaube ich, auch eine Typfrage. Auch da müssen wir jetzt sagen, das ist jetzt der erste Eindruck im Löwentrikot. Das wird alles noch ein bisschen dauern, das ist eine rundum erneuerte Mannschaft, aber das sind jetzt quasi die ersten Eindrücke, die wir haben. Aber wie gesagt, grundsätzlich kann ich mit dem Defensivverbund so leben.
Genau dieses Mindset von René Voller kann dich ja auch tragen. Der kann, also wenn du in einem Flow bist, dann kann der dir die letzten 2% geben und mit schnellen Spieleröffnungen vielleicht Angriffe einleiten, die zu Toren führen. Wenn aber von hinten raus sehr wenig läuft und ja, jeder Pass zum Mitspieler gezittert wird, dann ist es ja manchmal ein bisschen besser, Ruhe auszustrahlen als heute. Und das hat er aus meiner Sicht nicht getan.
Rene Vollert jetzt ganz offiziell mit der Rücknummer 11. Er hat sie im ersten Pflichtspiel getragen. Also die wird jetzt nachträglich da, glaube ich, können wir jetzt Brief und Siegel drauf geben. Die wird während dieser Saison nicht verändert. Also
Das Überragende wäre ja gewesen, wenn er in der Nachspielzeit noch, also damit nach vorn gegangen ist.
Ja, glaube ich, war sogar am Ball.
Er war am Ball,
Er war am Ball. Also das wäre die Geschichte gewesen.
Genial
da gewesen. Hätten wir Medienvertreter, hätten wir unsere Schlagzeilen gehabt, dann hätten wir die Geschichte gehabt. Aber nein, so kam es dann leider nicht. Am Ende die 0-1 Niederlage. Ich möchte auch über Tore Jakobsen kurz sprechen. Da bin ich nämlich sehr, sehr angetan. Und das möchte ich nochmal unterstreichen. Auch nach diesem Spiel, das war der Ballmagnet im Mittelfeld. Da gab es auch gefühlt überhaupt keine Unstimmigkeiten. Das war einfach klar. Das ist der zentrale Anspielpunkt in der Mitte. An seiner Seite Tim Kloss fand ich keine schlechte Wahl. Tatsächlich. Ich glaube, dass wenn sich das ein bisschen einspielt, kann das eine gute und stabile Kombination werden. Dann möchte ich aber auch schon den Blick nach vorne richten. Das Thema, was mich so ein bisschen mit ganz vielen Fragezeichen zurückgehalten hat, ich weiß nicht, vielleicht ging es dir aus der Westkurve heraus genauso, Alex.
Was macht Julian Gutter eigentlich beruflich? Nee, das nicht?
Ich hätte gerne noch einleitende Worte dazu gefunden. Tore Jakobsen war der Anspielpunkt. Er hat den Ball nach vorne getrieben, aber die Rolle, die Tore Jakobsen auf der Doppel-6 hat, ist für meinen Geschmack der Abräumer und dann der Aufbauer. Aber er kann ja nur was aufbauen, wenn davor jemand ist, der ihm den Ball auch abnimmt und das quasi das Eingeleitete fortsetzt. Und da war nichts. Da war nichts. Und dann muss man zwei Fragen stellen. Ja, Julian Kutschau, der hat einen rabenschwarzen Tag gehabt. Wo war er? Ich weiß es nicht. Das muss man jetzt auch mal ganz deutlich sagen. Aber die zweite Frage, die ich mir stelle, ist diese taktische Aufstellung, dieses 4-2-2-2, dann die richtige Variation? Weil für meinen Geschmack war vor Kloss und Jakobsen einfach ein Loch.
Ja.
Ein brutales Loch. Und deswegen hingen dann auch Hopsch und Wolfram vorne im Sturm komplett frei rum. Und dann sind wir bei dem Punkt, was du vorhin gesagt hast, hast du mir im Grunde schon die Worte aus dem Mund genommen. Die hingen in der Luft, die haben mir leid getan. Weil die konnten ja nichts machen, wenn sie keine Bälle kriegen. Und dann hatte Hopsch auch nicht den allerbesten Tag, weil er hat von René Vollert ja auch ein paar Mal lange Bälle zugespielt bekommen, aber die hat er auch nicht gekriegt. Also das heißt, egal ob im Fuß oder mit dem Kopf. Aber ich frage mich, dieses Loch im Mittelfeld, das war zu lange da. Eigentlich wurde es über 90 Minuten nicht gestopft. Wurde auch dann nicht besser durch die Einwechslungen.
Ich fand, am ehesten hat es noch David Philipp gestopft, der immer mal wieder in die Mitte ausgewichen ist und da zu Dribblings angesetzt hat. Das war noch, da waren Ansätze zu sehen, dass der technisch überragend ist, dass der wirklich fußballerisch Top-Niveau der dritten Liga sein kann. Die Frage ist, spielt er auf der richtigen Position rechts außen? Könnte man den in die Mitte ziehen mit seinen technischen Fähigkeiten? Ja. Und bei Patrick Hopsch ist natürlich die Frage, ist er dieser Spieler, den man lang anspielen kann? Weil er ist körperlich jetzt nicht der robusteste. Ist jetzt keiner, der die Bälle festmacht. Da müsstest du eher einen Fabian Schubert reinstellen. Den Leuchtturm, der dir die Bälle runterköpft und runter mit der Brust pflückt und
der aber halt auch noch ein bisschen fremdelt insgesamt. Also der ist halt noch nicht angekommen. Das ist, wir werden jetzt hier nicht auf Fabian Schubert draufhauen, weil das war einfach ein kollektives Nicht-Hinhauen. Na, aber der ist definitiv momentan nicht erste Wahl. Wie gesagt, ich hänge so ein bisschen an der Frage, ob das falsche System da vorne ist, das dieses Loch erzeugt. Gedankenspiel. Vielleicht doch nur mit einem Stürmer vorne und dann auf einer Zehnerposition zum Beispiel ein Tunay Dennis als Abnehmer. Weil dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Julian Guttau und auch ein David Philipp sich ein bisschen nach außen ziehen können. Dann bist du, weil die Außen waren, du hättest ja auch theoretisch auch über Außen spielen können, aber du hattest ja noch nicht mal den Ballverteiler in der Mitte. Das ist auch, glaube ich, nicht die Rolle von Tore Jakobsen. Der ist eher, ich sag mal so, der neue Khedira-Typ im Löwentrikot so ein bisschen. Ja. Abräumer, Verteiler. Aber er wird nicht der Zehner sein, der das Spiel aufzieht. Das ist er nicht. Zumindest noch nicht. Vielleicht entwickelt er sich in der Saison dahin.
Das ist auch nicht seine Position. Man hat das auch in der Vorbereitung gesehen, dass er diese offensive Position ja gar nicht bekleiden soll, sondern eher der ist, der sich zwischen Innenverteidiger fallen lässt im Spielaufbau und von da eben die Bälle verteilt. Aber wenn du keinen hast,
da hat er mir sehr gut gefallen.
Ja, das grundsätzlich Bälle verteilen kann er, aber ja, an wen halt? Also es war halt schon, ich fand, also Jakobsen ist der Dreh- und Angelpunkt des Löwenspiels, wird er auch sein im Verlauf der Saison. Aber er war nicht der Toni Kroos von 60, der halt, das kannst du auch nicht erwarten in der dritten Liga, dass da jemand 99% Passquote hat. Aber diese Rolle soll er ja einnehmen in Offenbar. Und da ist er noch, aus meiner Sicht, schon noch ein Stück weit davon entfernt. Aber es hängt natürlich davon ab, dass er Laufwege antizipieren kann, dass er Laufwege kennt der Spieler, dass er gewisse Eigenarten der Spieler kennt im Spiel und dann wird es irgendwann funktionieren. Es ist auch schwierig, wir brauchen jetzt auch nicht zu hart ins Gericht gehen, weil halt die Mannschaft erst seit 4 Wochen oder seit 6, ich weiß nicht wie lang, wann ist die Vorbereitung losgegangen, irgendwann Ende Juni, seit 6 Wochen so zusammenspielt. Das kann noch nicht 100%ig automatisiert sein alles von den Abläufen her. Es wird auch im laufenden Betrieb noch ein paar Wochen dauern. Aber es wäre schön gewesen, zumindest die Grundidee zu erkennen. Und die war nur in Ansätzen zu erkennen, aus meiner Sicht.
Genau,
das hast du die Grundidee erkannt?
Nein, das ist mein Problem. Ich habe nicht jetzt, vielleicht fehlt mir, dir, uns da auch vielleicht die Expertise, vielleicht haben wir sie noch nicht erkannt, weil wir zu blind sind, kann ja auch sein. Spielst du in der Mitte? Baust du durch die Mitte auf? Also hast du dann wirklich 2 Achter und nicht 2 Außen, so wie es teilweise wirken soll oder gewirkt hat? Oder spielst du nach außen, machst das Spiel breit, um dann die beiden Stürmer zu füttern? Das war so ein Mischmasch. Also damit habe ich halt ein Problem. Ich hätte es gerne erkannt.
Die Grundidee war ja, oder hat ja auch Christian Werner gesagt, dominant aufzutreten in dieser Saison oder dominanter, als man es in der Vorsaison getan hat. Wenn die Dominanz aber durch Ballbesitzfußball erreicht werden soll, dann würde ich mich ganz schnell von dieser Idee verabschieden. Weil wenn wir eins gesehen haben, auch bei der EM und so, Ballbesitzfußball, schwierig. Du nimmst das Tempo raus, du gibst dem Gegner die Möglichkeit, sich zu stellen. Eigentlich ist, wissen wir alle, Gegenpressing und so das Mittel der Wahl und nicht lang rumhampeln mit dem Ball. Und das war halt gerade in der zweiten Halbzeit, waren die Ballbesitzphasen schon sehr, sehr lang. Aber halt ohne Ertrag.
Aber brotlos. Also
ohne Raumgewinn.
Die waren brotlos. Du hast auch dann keine Druckphasen mehr gesehen. Also du hast dann zwar, Agidos Yannickis hat dann noch einige Wechsel auch vorgenommen, um frisches Blut reinzubringen, aber wirklich mehr Druck entwickelt hat das nicht. Und das ist eigentlich das, was mir halt so Sorgen bereitet, ist das vierte Spiel in Folge, in dem 60 München kein Tor erzielt. First Vienna FC, KSC, Kaiserslautern, jetzt Saarbrücken. Es ist quasi egal, welche Liga oder in welcher Rahmen. Also jetzt mal, nennen wir es mal wettbewerbsübergreifend, sind jetzt vier Spiele ohne eigenen Treffer. Das sollte zu denken geben. Ja, das Spiel gegen den SSV Kasendorf im Toto-Pokal steht, wenn wir hier aufnehmen, an. Gehen wir mal davon aus, dass 60 München da weitergekommen ist und zumindest das ein oder andere Tor auch geschossen hat. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass Kasendorf nicht die Benchmark ist. Und deswegen hast du dir jetzt eigentlich schon eine Drucksituation aufgebaut für das Spiel beim VfB Stuttgart 2 am kommenden Sonntag um 16.30 Uhr in Groß-Asbach. Denn du musst dir eigentlich ein Erfolgserlebnis holen, weil danach ist DFB-Pokalpause, wo 60 bekanntlich ja nicht spielt. Hm. Und da bin ich gespannt. Du wirst nochmal ganz genau hingucken. Also ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, okay, der Emotionsfaktor, über den wir, glaube ich, gleich auch noch reden sollten, rund um dieses Spiel und jetzt auch mit Blick auf die nächste Woche, dass da schon der Stecker wieder gezogen ist. Das nicht. Aber es ist schon ein kleiner Bremser, weil man doch auch irgendwo gehofft hat, zumindest habe ich das, dass mit dem Startschuss Ligabetrieb, es geht um Punkte, dass man vielleicht dann doch einen Schritt weiter ist. Ist man nicht. Zumindest wirkt es nicht so.
Es war zumindest nicht zu erkennen, ja. Andererseits, wir haben dann auch kurz danach gesprochen, weil das ist immer so, man redet sich die Dinge auch schön, aber wenn wir an letzte Saison denken, zwei Auftaktsiege, die Mannschaft, die über den Verhältnissen spielt, plötzlich spricht jeder wieder vom Aufstieg, obwohl es der Kader einfach nicht hergibt oder die Gesamtkonstellation, war auch ungesund. Jetzt mit einer Niederlage zu starten gegen eine Mannschaft, die relativ sicher unter den Top 6 landen wird nächste Saison, das kann man dann irgendwie verkraften und es hat zumindest den Vorteil, dass keiner in unnötige Euphorie verfällt. Aber es ist ein sehr, sehr kleiner positiver Nebeneffekt, wenn man ihn überhaupt als positiv bezeichnen will.
Der positive Nebeneffekt, den wir jetzt hier reinschmeißen, ist unsere liebe Anja. Die hat uns Grüße geschickt aus Paris von den Olympischen Spielen. Hören wir doch mal rein, was sie uns da rübergeschickt hat.
Hallo in die Runde. Ich melde mich heute sehr spät erst und schicke die Nachricht quasi 23 Minuten vor Aufzeichnung ab, weil ich es einfach nicht früher geschafft habe, weil bei uns am Venue, am Place de la Concorde, ist heute Medaillentag, 3x3. Ich bin hinter. Das Halbfinale ist gespielt, die Deutschen haben es gewonnen. Und jetzt geht's dann erst in die Bronze-Matches, danach geht's um Gold und ich bin der festen Überzeugung, dass die deutschen Frauen im 3x3 das holen werden und freue mich aber auch schon auf das Männermatch danach, weil Frankreich hat ja die Letten rausgeschmissen, wo die weltbesten zwei Spieler drin sind und diese Stimmung, wenn die Franzosen spielen, die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Die supporten ihr Land richtig, richtig arg. Also wirklich, auch die Mädels, die sind ja schon in der Vorrunde gescheitert, die wurden bis zuletzt so laut unterstützt. Also noch nie in meinem Leben habe ich sowas Schönes, glaube ich, gesehen. Deswegen mal die Frage, wie ist denn so die Stimmung im Stadion?
Da gibt uns die Anja ein gutes Stichwort. Atmosphäre auf Giesingshöhen zu Spieltag 1. Ich fange mal an von der Haupttribünenseite, weil ich genau mittig saß. Also ich habe quasi Westkurve, Ostkurve mitbekommen. Das hat sich in der ersten Hälfte... Du hast
keines der beiden Tore gesehen von deinem Platz aus.
Gerade noch so. Okay. Also da, wo die Tore habe ich gesehen, die Stempen waren nicht im Weg. Ich habe dann auch allerdings von links, als dann die Sonne untergegangen ist, gab es also wenn dann die Sonne da durch das Seitenglas an der Haupttribüne scheint, dann wird's echt, das ist schon geil. Das muss so ehrlich muss man schon sein. Nein, ich habe beide Tore gesehen. Erste Hälfte, was ich stark fand, also mein Eindruck zu Spielbeginn, eine bombig laute Westkurve tatsächlich. da war gebündelter Support. Es gab ja auch vor dem Spiel das Flugblatt und den Aufruf, quasi die Supportwilligen sollen sich doch bitte, wenn sie wollen, auch in den G- und H-Block bewegen, auch wenn sie da vielleicht nicht ihre Dauerkarte haben. Genauso umgekehrt, wer eher Support faul ist, aus G und H raus. Kann man jetzt drüber diskutieren, ob das so freundlich ist oder ob man das super findet. Ich glaube aber, dass es gefruchtet hat, zumindest zu Beginn des Spiels. Ich finde auch, ich meine, du hast immer so ein bisschen Hochs und Tiefs in einem Spiel, was ich stark fand, kurz so rund um den Halbzeitpfiff, da war nochmal richtig Bums da, wo ich mir gedacht habe, da treiben sie jetzt die Fans nochmal, die Jungs nochmal mit Schmackes in die Pause, um quasi so ein bisschen mit Emotionen nochmal nachzugeben, fand ich sehr gut. Dann aber in der zweiten Hälfte ist es irgendwie weniger geworden. Natürlich dann auch geschuldet durch den Spielverlauf, auch geschuldet dann durch das Gegentor und dem fehlenden sichtbaren Aufbäumen. Da hatte dann Saarbrücken Oberwasser. Und das fand ich schade. Kann's verstehen, mit Blick auf den Spielverlauf, kann's verstehen, dass man dann doch auch selber ein bisschen gefrustet ist. Ich hätte gedacht, dass dieser jetzt erst recht und neue Mannschaft und wir da ein bisschen weniger beeindrucken lassen von dem, was auf dem Platz passiert, hält ein bisschen länger an. Aber das ist jetzt keine Kritik an der Fanszene. Das ist große Arbeit, die da leisten in der Kurve. Nur das ist halt so der Eindruck gewesen, der sich mir auf der Haupttribüne gezeigt hat. Wie war es bei dir mittendrin?
Ähnlich, ich würde aber in einigen Punkten widersprechen. Die Stimmung am Anfang war echt gut, also fand ich auch sehr, sehr positiv, sehr, sehr nach vorne gehend, ist aber dann relativ schnell abgeebbt. Möglicherweise stand ich schlecht, F2 gar nicht so weit draußen eigentlich, aber um mich herum sehr wenig Supportwillige tatsächlich. Also hätte ich wahrscheinlich eher, also ich bin auch keiner, der die ganzen 90 Minuten durchsingt, aber ich will dann schon auch mal mitgehen. Und wenn von 100 Leuten keiner mitsingt, dann denkst du ja auch irgendwann, bin ich hier falsch oder was ist hier los? Also wahrscheinlich hätte ich mich, stehe normalerweise noch ein bisschen weiter näher am Zaun Richtung Block G, stand ein bisschen weiter außen in diesem Fall, deswegen vielleicht schlecht gestanden. Aber ich habe dann am Anfang gedacht, als ich über diese Flyer-Aktion nachgedacht habe, naja, eigentlich schon macht natürlich Sinn, weil du auf zwei Blöcke die Stimmung bündelst, das ist natürlich besser, als wenn hier mal sporadisch einer mitsingt und hier mal sporadisch einer, gibt ein besseres Bild ab. Allerdings, die Kehrseite dieser Idee wurde dann mit dem zunehmenden Spielverlauf sichtbar, nämlich wenn du alle Supportwilligen in zwei Blöcke zusammenfasst, dann hast du in den anderen überhaupt keine mehr und dann ist es auch schwer, diesen Funken überspringen zu lassen. Und es war dann wirklich in der zweiten Halbzeit sehr, sehr dürftig aus meiner Sicht, was die Stimmung angeht. Selten so schlecht erlebt, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, weil du hast den Block E und H, die sowieso immer singen, und dann hast du aber normalerweise, wenn du von den Saisons davor ausgehst, immer mal wieder Leute in den Blöcken, die halt dann auch mit einsteigen, denen das scheißegal ist, ob da jemand drumherum mitsingt oder nicht, und wenn einer einsteigt und dem das scheißegal ist, dann gehen auch andere mit und dann schwappt es über die ganze Kurve. Wenn du nur noch Supportwillige in G und H hast, hast du in den anderen Blöcken überhaupt keine mehr. Und dann konzentriert sich das gerade in schwierigen Spielsituationen, wo dann viele mit Meckern beschäftigt sind oder mit Hadern oder was weiß ich, konzentriert sich das auf diese beiden Blöcke und tut der Stimmung einen Abbruch. Und das hat man extrem gemerkt in der zweiten Halbzeit, was diese Idee, die grundsätzlich gut gedacht ist, welche Kehrseite die hat. Und da ist aus meiner Sicht die Kehrseite größer als die Pro-Seite. Und man müsste sich überlegen, ich will den Ultras keine Tipps geben, hören die eh nicht gerne, wissen wir, aber dann wäre es vielleicht sinnvoll, gezielt auch Menschen zu platzieren in F2, in J, in F1, die mitsingen und die einfach so Vorsängerleid sind und aus der Masse heraus die Menschen antreiben. Und dann wird es aus meiner Sicht ein deutlich größeres und besseres Bild abgeben, als es in der zweiten Halbzeit getan hat.
Richtig. Also, wie gesagt, das ist tatsächlich keine Kritik, das sind einfach jetzt Gedankenspiele, die wir haben. Und so ein organisierter Support, das ist nicht easy. Und ich habe da Respekt vor jedem, der da sich einbringt, mit was auch immer, als Kapo, als 90 Minuten durchsingen, Schwenkfahnen, alles. Habe ich mega Respekt davor. Aber ja, ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst und dann deckt sich das ja tatsächlich auch so ein bisschen mit meiner Wahrnehmung, die ich auf der Haupttribüne hatte. Was ich schön fand, dass es wieder Phasen gab, wo eine sehr laute Stehhalle auch da war. Die Phasen hat es ja auch gegeben. Und das kriegst du natürlich noch ein Stück mehr mit auf der Haupttribüne wegen dem Schall, der quasi frontal kommt. Bei der Westkurve ist es ja so ein bisschen seitlich, da kann es auch schon cool und stark wirken. Von ganz vorne merkst du es halt. Und da war vor allem in der ersten Hälfte, gab es da so 2-3 Momente, wo ich mir gedacht habe, ha, da schau her, was da für eine Gewalt von der Stehhalle kommen kann. Ja. Schauen wir mal, ich sag mal, das ist jetzt der Saisonbeginn. Wir haben noch 37 Spiele, wir haben noch 18 Heimspiele. Das kann sich alles noch entwickeln.
Kurze Zwischenfrage. Welche Prominenz hat sich denn auf der Haupttribüne getummelt? Ich habe von einem
Ex-Löwen gehört. Neben Stefan Schneider, ja. Also Stefan Schneider war auch da, hat sich den Saisonauftrag angeguckt, aber ich weiß natürlich, auf wen du raus möchtest. Marius Wolf war auf der Haupttribüne und hat sich das Spiel angeguckt. Hat sich auch sichtlich wohlgefühlt, wenn ich das so beobachte. Also man kann dann so zwei, dreimal so von der Tribüne runtergehen, Getränke holen, wieder hochgehen. Sehr entspannt, sehr wohlfühlend. Ich glaube, dass ihm das Ergebnis jetzt nicht geschmeckt hat, aber ansonsten könnte man jetzt wieder spekulieren.
Eine Sache, apropos Ex-Löwe, habe ich mich jetzt selber quasi anmoderiert mit dieser Frage. Richie Neudecker in Diensten vom 1. FC Saarbrücken ja mittlerweile, der dann zum Aufwärmen gegangen ist, eher Ende der ersten Halbzeit, zum ersten Mal vor der Westkurve sich aufgewärmt mit den anderen Saarbrücker Auswechselspielern. Sehr warm empfangen, sehr herzlich, auch immer mal wieder Leute gegrüßt, Handshake, immer wieder mal jemanden entdeckt, den er kennt, Fotografen, sehr, sehr freundlich empfangen worden. Also da eher kein böses Blut, weder von ihm noch von Fanseite. Ist ja auch ein guter Junge, kann man überhaupt nichts sagen. Auch wenn er sich da gnadenlos verzockt hat beim Löwenabgang.
Aber er war so ehrlich und ist dazu gestanden.
Er war ehrlich,
das ist nämlich der Punkt.
Ja, der hilft. Aber er ist kein schlechter Mensch deswegen, absolut nicht.
Nee, nein. Den Eindruck merkst du, also da ist wirklich kein böses Blut. Also auch auf der Haupttribüne merkst du, hast du da nichts gemerkt von wegen, oh, der Richie oder so. Nee, gar nicht. Also in keinster Form. Was auch zum Stadionbesuch gehört, und das würde mich jetzt interessieren, hast du die Early Bird Halbe probiert im Stadion?
Nein.
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 Hast du die neue Bratwurst probiert im Grünwalder? Auch
nicht. Ich habe vorher gut gegessen und dann im Stadion war es nur ein Spezi. Der allerdings sehr gut war. Zu allem anderen kann ich nichts sagen. Ich glaube, dass die Massbier, die es ja gegeben hat, oder hat es die gegeben? Es waren sehr große Becher.
Gibt es wieder.
Aber es war eine Masse, ja. Die waren sehr beliebt auf jeden Fall. Weil es natürlich auch dazu führt, dass du nicht so oft zum Getränkestand gehen musst, wenn du gleich mal einen Liter mitnimmst. Ansonsten habe ich nicht viele Würstelsemmeln gesehen. Aber grundsätzlich glaube ich, ein guter Schritt ist zu machen. Also wenn ich ins Stadion gehen Hunger habe, dann will ich eher eine Würstelsemmel als
das, was es vorher gegeben hat. Von letztem Jahr.
Ja.
Also ich finde, also da muss ich sagen, Chapeau an den neuen Caterer, dass er das geschafft hat, alle Auflagen zu erfüllen, dass jetzt gegrillt werden kann im Grünwalder Stadion. Wir haben uns ja auch das öfteren Mal die Bratwurst außerhalb des Stadions noch geholt, weil wir gesagt haben, das gehört jetzt dazu und dann die im Stadion erstmal eher nicht. Ich finde es auch super, dass es jetzt die großen Brezen im Stadion gibt und nicht mehr nur die kleinen. Die Idee der Early Bird Halbe finde ich tatsächlich grandios.
Auch sehr gut.
Ja. Für 3,50, ich glaube, das Wasser sogar für 3 Euro oder 2 Euro sogar, also auch Early Bird. Vorteil, du entzerrst den Stadioneinlass und du machst den früheren Stadionbesuch auch dadurch attraktiver, weil die hohen Preise vorher haben natürlich schon dazu verleitet, länger in den Kneipen zu bleiben. Das freut die Kneipen, aber die sind natürlich überladen und dann wird es am Stadioneingang zum Spiel wird's eng. Ja. So schaffst du den Anreiz, das zu entzerren, dass du schon früher ins Stadion gehst, hey, dann nehme ich halt für 3,50 nehme ich mir jetzt noch die halbe gleich im Stadion. Absolut, also finde ich ein Coup tatsächlich. Ja. Eine grandiose Idee. Wie gesagt, ich habe ein Foto von einem Kollegen bekommen, der die Bratwurstsemmel gegessen hat. Die muss sehr schmackhaft gewesen sein. Scheint aber immer noch so ein bisschen Ablaufschwierigkeiten zu geben, also Wartezeiten und so.
Ja, die Schlangen waren sehr lang, ja. Das stimmt.
Und dann ist das Thema einer Kartenzahlung an vereinzelten Kiosken ist ja jetzt auch möglich. Ich weiß jetzt Stand heute nicht, ob das so funktioniert hat. Wichtig, zum Heimspiel Nummer 3 gibt es dann den 6000 Liter Biertank. Dann wird dann nochmal anders gezapft hinter der Westkurve vor allem. Also ein Spiel noch durchhalten und dann gibt es quasi das nächste Update. Aber grundsätzlich, was der Caterer Diemt da innerhalb kürzester Zeit nach, nennen wir es mal die Machtübernahme, über die Gastro im Grünwalder Stadion gemacht hat, mit den Ideen und den Herangehensweisen, Respekt, finde ich stark, richtig stark.
Was auch besser funktioniert hat, war der Einlass an sich, aus meiner Sicht. Der ist relativ zügig gegangen, obwohl viele Leute anstanden. Das war schon mal schlechter. Liegt auch daran, dass man elektronische Tickets jetzt hat, die man sich ins Wallet lädt. Macht's insgesamt einfacher, macht den Ticketkauf übrigens auch billiger, weil früher hat man ja standardmäßig 94 Versandgebühr gezahlt, wo ich überhaupt nicht weiß, wo die herkamen, weil es ein einfacher Brief war, in dem die Tickets versendet wurden, also das war Wucher. Und jetzt kannst du dir die Versandkosten komplett sparen, indem du dir dein Ticket runterlädst und es macht das Ticket de facto billiger, als es in den letzten Jahren war. Ja, also du holst es eh am Trainingsgelände ab, aber für jemanden, der von außerhalb von München ist und sich ein Ticket online kauft, der spart da jetzt tatsächlich eigentlich 4,90 €, wie viel ist teurer geworden jetzt im Vergleich zum letzten Jahr? Also auf jeden Fall mindestens 3 Euro im Vergleich zum Vorjahresticket, obwohl die Tickets de facto teurer geworden sind. Das ist schon auch ein Argument.
Voll. Vieles neu in dieser Saison und vieles, was ich einspielen muss und einiges, was aber schon ganz ordentlich funktioniert. Lieber Alex, wollen wir mal gucken, was am nächsten Spieltag auf 60 zukommt, beziehungsweise auf uns im Speziellen, also in der gesamten Liga. Das fängt nämlich am Freitagabend schon mal richtig schön an mit dem Duell Dresden gegen Cottbus.
Oh, wow.
Geht schon gut los. Am Samstag dann Haching gegen Ingolstadt, Wien, Wiesbaden gegen Rostock, Mannheim gegen Viktoria Köln, Osnabrück gegen Aue, Alemannia Aachen gegen den SC Verl. Das Nachmittagsspiel ist dann Bielefeld gegen Dortmund 2 und am Sonntag dann Hannover 2 gegen Rot-Weiß Essen, VfB Stuttgart 2 gegen 60 München und das Abschlussspiel des zweiten Spieltags ist dann Saarbrücken gegen Sandhausen.
Das ist gleich mal ein Spitzenspiel quasi. Wobei Sandhausen hat auch gewonnen zum Auftakt. Richtig.
Ja, ein Last-Minute-Sieg über Osnabrück. Ja. Spitzenspiel am zweiten Spieltag ist natürlich auch ein wunderbarer Begriff. Ja. Dann könnte man auch sagen, es ist das Keller-Duell Stuttgart 2 gegen 60.
Es ist das siebte gegen den siebten, also kein Spitzenspiel. Ah,
Tabellennachbarn quasi. Wobei es auch, der VfB 2 hat ja unentschieden gespielt. Die haben sich ja ein Remis gegönnt gegen Rostock. Ja,
gegen Rostock, in Rostock. Musst du auch halt mal schaffen gegen den Absteiger.
So ist zu unterschätzen. Also 60 nicht in Stuttgart, sondern in Groß-Asbach gegen den VfB 2. Du stehst unter Zugzwang. Du musst Tore schießen. Ich sag mal, unentschieden ist verkraftbar, wenn die Leistung stimmt, wenn die Tendenz stimmt. Aber die muss stimmen, weil sonst gehst du mit einem ganz doofen Gefühl in diese zweiwöchige Pause. Und das wird bitter notwendig sein.
Also rein örtlich gesehen geht's vom Giesingerberg auf den Andreaberg.
Boah, der tut weh. Hoffnung auf Andrea Berg. Ja, wir sollten auf die Zielgerade schon mal einbiegen. Kleiner Aspekt noch, Montag ein Besuch, Überraschungsbesuch von Hasan Ismail an der Grünwalder Straße. Der hat vorbeigeguckt, hat eine kleine Ansprache ans Team gehalten, hat sich mit den beiden Geschäftsführern Oliver Müller und Christian Werner ausgetauscht für ein paar Minuten im Löwenstüberl, im Biergarten. Das Wichtigste war, glaube ich, die Ansprache an die Mannschaft, hat jeden per Handschlag begrüßt. Anscheinend ist er auf der Suche tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen nach einer Wohnung oder einem Haus in oder um München.
Ah, okay.
Grundsätzlich.
Da würde mich mal interessieren, wie er sucht oder nach welchen Kriterien er sucht.
Ja.
Worauf legt Hasan Ismail Wert, wenn er eine Immobilie sucht?
Blick in die Berge, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ich gehe mal davon aus, wir werden es mitbekommen. Ich glaube auch, dass Hasan Ismail präsenter sein wird als im vergangenen Jahr vor dem Wahlkampf. Mhm. Ich glaube, er wird weniger präsent sein als während des Wahlkampfs.
Ja.
Aber ich glaube, er wird sichtbarer sein. Was grundsätzlich ja an sich, haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn die Gesellschafter beide sichtbar sind, nicht so schlecht ist. Es geht dann um die Inhalte und die Art und Weise. Und da bin ich skeptisch. Aber wie gesagt, das werden wir sehen. Alex, ich würde fast sagen, lassen wir es für heute gut sein. Wir haben, glaube ich, die ersten Eindrücke über den neuen TSV 1860 München gut durchgesprochen. Wir wissen, worauf wir achten. Wir wissen, was sich ändern muss. Und emotional, ich bleibe weiter neugierig, weil der Kader gibt einiges her. Ich rede jetzt nicht von Spitzenpositionen, aber der gibt für meinen Geschmack aus der stimmigen Zusammensetzung mehr her als in der Vorsaison.
Aber wie gesagt, einiges her, wenn es nur der Abstiegskampf ist.
Nee. Aber das war jetzt Spiel 1 von 37. Und schauen wir mal, dann sehen wir schon. Haben wir sonst noch irgendwas? Hast du noch was im Hinterkopf?
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee.
Dann verweisen wir auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads. Folgt uns da gerne, dann verpasst ihr nichts, was sich hier am Stammtisch tut. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. 5-Sterne-Bewertungen freuen uns. Gerne auch was dazu schreiben, hilft uns tatsächlich auch sehr. Und ansonsten Info giesinger-bergfest@gmx.de. Für Anregungen, Ideen, Kritik sind wir da erreichbar. Und ansonsten verbleiben wir wie immer mit den besten Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal im Giesinger Bergfest. Servus.